Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir haben ein Jubiläum. Vor 25 Jahren ist Swisscom gegründet worden. Das heisst, sie ist von PTT abgespalten worden und an die Börse gegangen. Zu diesem Thema haben Tom Schwendner und ich, Reto Vogt, eine Serie gemacht mit 3 Geschichten. Und wir wollen die Serie mit dem heutigen Podcast eigentlich quasi beschließen und darüber reden, wieso die Swisscom so geworden ist, wie sie geworden ist. Werbung. Orange Business ist ein führender globaler Netzwerk- und Digitalintegrator mit über 400 Mitarbeitern in Zürich und Genf. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei der Digitalisierung ihrer lokalen und internationalen Geschäfte. Tom, wie nimmst du heute Swisscom wahr? Was ist das für dich für eine Firma?
Ja, da ich vor allem beruflich mit der Swisscom zu tun habe, ist für mich schon eher mittlerweile ein IT-Anbieter, weil wir halt viel über die Aspekte schreiben. Aber natürlich ist der Telco-Bereich immer noch zentral und als ehemaliger Monopolist ist Swisscom da führend, ganz klar marktdominierend, wenn man das so nennen will, geblieben.
Ja, und es ist tatsächlich einer der grössten, wenn nicht der grösste IT-Arbeitgeber von der Schweiz. Und wenn man jetzt im Geschäftskundenbereich schaut, geht es nicht mehr lang, bis der IT-Umsatz, der Telco-Umsatz wird übersteigen, hat mir zum Beispiel der aktuelle CEO, der Christoph Eschli, mal im Gespräch gesagt.
Ja, du hast ja mit mehreren CEOs, ehemaligen, geredet, also mit dem jetzigen CEO, mit ehemaligen CEOs. Was hat dich sonst noch erstaunt oder was hast du besonders wichtig gefunden, jetzt gerade auch in Bezug auf das IT-Business natürlich?
Also was alle gesagt haben, ist, dass sich Swisscom sehr, sehr stark gewandelt hat, eben von den Anfängen von der PTT. Es war so ein Bundesmief in den 90er Jahren, respektive auch sogar noch 1998, wo nachher der Börsengang war. Man hat in dieser Firma schon noch geschmeckt, dass das ein Bundesbetrieb war. Und man hat von Abonnentinnen und Abonnenten geredet und nicht von Kunden. Und es hat keinen Innovationsgeist gegeben in dieser Firma. Das waren einfach Beamte, die dort gearbeitet haben. Und der Tony Reiss, einer von diesen 3 CEOs, die ich mit ihnen geredet habe, oder 4 besser gesagt, der hat gesagt, die Leute seien mit Pantoffeln in den Gang rumgelatscht. Und das hat er überhaupt nicht verstanden. Er war vorher im Europaquartier von IBM in Paris. Und dort war ein ziemlich anderer Groove, offenbar.
Ja, Pantoffeln tönt eigentlich nach einem angenehmen Arbeitsumfeld. Bei uns haben wir zwar auch Schuhe an, aber ich würde sagen, es wird niemand motzen, wenn wir mit Pantoffeln kommen. Nein, ich meine, das ist jetzt ein Bild für eine Veränderung von der Kultur, sage ich mal. Da kann man sich schon etwas darunter vorstellen. Aber sind es auch ein bisschen konkreter geworden, was sich verändert hat jetzt in der Kultur? Ich denke, vor allem geht es da ums Management, wo Sie dir darüber berichtet haben.
Ja, Kultur heisst natürlich, dass Sie sehr viele Mitarbeitende ersetzt haben, oder? Sie haben, wenn ich die Kurve auf der Website habe, im Artikel anschaue, Sie haben im Jahr 1997 mit über 22'000 Angestellten angefangen und das ist fast auf 15'000 abgegangen im Jahr 2003. Also sie haben 7'000 Mitarbeitende losgeworden, respektive haben die entlassen und Jens Aller hat gesagt, er, wo die Entlassungswelle quasi verantwortet hat, das hätte 500 Millionen Franken gekostet, die Entlassung. Und sie haben sich aber wirklich gut um die Leute gekümmert und fast jeder von denen hat innerhalb von einem Jahr wieder eine neue Stelle gefunden und sie haben 2 Firmen gegründet innerhalb von der Swisscom, um diesen Leuten helfen, in der freien Wildbahn, sage ich jetzt mal, eine Stelle zu suchen. Und die Leute, die sind gegangen worden, sind nachher wieder ersetzt worden durch moderne Profile. Und im Jahr 2014 hat Swisscom fast wieder die 22'000 Angestellten gehabt. Also sie haben die nachher wieder aufgebaut, die Stellen, die sie abgebaut haben.
Ja, das klingt sehr nett. Das ist natürlich der Blick vom Management. Und bei Massenentlassungen sind Firmen in der Schweiz ja verpflichtet, Sozialpläne zu verhandeln und Massnahmen zu ergreifen. Ich habe gesehen, dass sie auch die Leute nachher natürlich wieder angestellt haben, nicht mehr in einem Beamtenstatus natürlich, sondern auch nach anderen Kriterien, andere Lohnmodelle eingeführt haben. Haben Sie zu dem noch etwas gesagt, was Sie nachher für Rekrutierungsstrategie hatten?
Selbst zur Rekrutierungsstrategie haben Sie nichts Konkretes gesagt, einfach, dass Sie komplett andere Profile gebraucht haben, als es dann ganz am Anfang gegeben hat. Und das hat mit zu dem Kulturwandel beigetragen. Und es hat auch dazu beigetragen, dass sich die Swisscom immer wieder neu erfinden, wie das zum Beispiel der Urs Schäppi gesagt hat, dass sie eines der grössten Trümpfe der Swisscom, dass sich die Bude immer wieder neu erfunden hat. Und sie hat natürlich auch dank der PET-T-Vergangenheit immer genug Mittel gehabt, um das finanzieren natürlich, das darf man nicht vergessen.
Ja, das ist ja immer eine grosse Diskussion, auch was da für Quersubventionierungen gewissermaßen stattfinden zwischen den sagen wir Ex-Monopolbereich und dem, was dann aufgebaut und zugekauft wird im IT-Bereich, wo man auch die Privatunternehmungen konkurrenziert. Ja, wie schätzt denn du die Situation jetzt? Oder was du mich gefragt hast, wie siehst du Swisscom jetzt so als IT-Journalist?
Ja, sie sind zwei Antworten. Eben als Telekom-Firma sie sind total marktführend und versuchen das natürlich auch beizubehalten. Und aus meiner Sicht ist einer von den wichtigen Punkten, wie ich schon gesagt habe, dass sie halt aus dem PTT-Erbe raus schon sehr, sehr viel finanzielle Mittel gehabt haben, um sich den Aufbau von den ganzen neuen Netzen, 5G, Glasfaser und so weiter, mit dank dem PTT-Erbe können finanzieren aus dem raus. Und Swisscom sieht das nicht so. Der Urs Schäppi hat gesagt, haben andere Ex-Monopolisten in Europa ähnliche Ausgangslagen gehabt. Keiner von denen hat es so gut gemacht wie Swisscom.
Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kenne weder Zahlen noch die gesetzlichen Grundlagen in den anderen Ländern. Was ich aber sehe, ist, dass Swisscom auch ihre Marktmacht natürlich braucht. Man könnte sagen, missbraucht, je nachdem, ob man jetzt den WEKO oder INIT7 oder wenn man auch immer folgen will in der Argumentation. Wie siehst denn du jetzt das im Infrastrukturbereich, also vor allem auch bei der physischen Infrastruktur, wie ist dort die Lage, wie schätzt du das ein? Weil das ist ja ein wichtiger Teil vom Kuchen von der Swisscom noch immer.
Das ist ein sehr wichtiger Teil vom Kuchen, ja. Und im Moment ist Swisscom mehr oder weniger die einzige Firma, die sich den Glasfaserausbau kann leisten kann, weil das wahnsinnig teuer ist. Da quasi in jedes Meiensens auf eine Glasfaserleitung zu legen, das macht nur Swisscom, das ist tatsächlich so. Und Swisscom will das ausbauen. Und Swisscom hat sich zuerst entschieden, das nach dem Einphasenmodell auszubauen. Point-to-Multipoint heisst das im Fachjargon. Und jetzt hat WEKO Swisscom quasi dazu gezwungen. Final Entscheid steht zwar noch aus, aber Swisscom hat sich schon weit gebeugt, präventiv, und will jetzt auf das Vierphasenmodell Point-to-Point umstellen und das Netz nach dieser Technologie ausbauen.
Ja, ich finde das interessant, weil Swisscom hat den Grund, also hat den Auftrag zur Grundversorgung mit Internet und Telefonie. Und ist gleichzeitig gibt es Konkurrenz dazu. Das ist so ein bisschen eine paradoxe Situation, finde ich. Ist denn die physische Infrastruktur, wo die Swisscom jetzt eben bis 2031 noch muss dafür garantieren, dass das besteht, also dass Internet und Telefonie ist eine Grundversorgung gibt in der Schweiz. Wie siehst du das, dass man die Infrastruktur eben zum einen die Swisscom-Sachen auferlegt auch dann, aber sie gleichzeitig auch muss profitabel versuchen zu wirtschaften? Wie siehst du den Widerspruch oder wie könnte man das beurteilen?
Ja, ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, oder? Einerseits, aber Swisscom ist immer noch ein Bundesbetrieb, respektive der Bund hat Mehrheitsaktionär bei der Swisscom. Und der Verkauf von der Swisscom ist ja gescheitert. Der Bundesrat hat es wollen, eigentlich, die Swisscom privatisieren, aber das Parlament hat Nein gesagt. Und dementsprechend ist das seitdem eigentlich nie mehr ein Thema geworden, bis jetzt politisch. Aber Fakt ist, die Swisscom besitzt eine enorm wichtige Technologie für unser Land. Es ist eine relevante Infrastruktur geworden, sei es, ob es jetzt Glasfaser ist oder 5G, das ist beides extrem wichtig für die Bevölkerung und auch für die Wirtschaft. Und ich persönlich bin der Meinung, dass dort eine staatliche Lösung besser wäre, so wie das beim Strassenbau und bei der Wasserversorgung und beim Stromnetz eigentlich genauso der Fall ist. Darum finde ich, dass die Telekom-Infrastruktur, dass die eigentlich beim Staat besser aufgehoben wäre und es könnten nachher alle Anbieter mit gleich langen Spiessen ihre Dienste darauf anbieten.
Ja, das ist natürlich Blasphemie für Marktbefürworter. Aber ich denke auch, das ist in dieser Frage, also wirklich in der physischen Infrastruktur, scheint mir das einfach auch naheliegend. Auch angesichts dessen, dass ja ein Grossteil von der Infrastruktur, wo die Swisscom heute noch darauf zurückgreifen und betreiben kann, auch innerhalb von der Zeit aufgebaut worden ist, wo die Swisscom als Teil von der PTT eben ein Monopolist war. Und ich habe ja mit jemandem geredet, wo die Entwicklungen, wo jetzt die CEOs aus der Teppichentage angeschaut haben, aus dem Rechenzentrum miterlebt hat. Und der hat auch viel Kritik gehabt am damaligen, also am Bundesmief, wenn man so sagen will, oder an der Behördenstruktur innerhalb von der PTT. Aber er hat gesagt, komplette Liberalisierung wäre nur darum schon das Problem für ihn, weil man eben über Jahre hinweg die Infrastruktur aufgebaut hat als Monopolist und die jetzt würde ich dann verkaufen.
Genau, was ich finde, was noch wichtig ist zu betonen, ist, dass die Liberalisierung hat ja vor allem im Mobilfunkbereich extrem gut funktioniert. Dass sie relativ schnell neue Provider ins Spiel kommen, mit Diax und der Orange dann zumal. Und wenn man anschaut, wie sich die Preise verändert haben im Handybereich, das ist dramatisch, oder? Und es ist dank der Liberalisierung passiert, dank dem Wettbewerb, wo nachher gespielt hat. Wenn man vergleicht, was zum Beispiel im Jahr 99, wo Diax ist auf den Markt gekommen, hat 1 Stunde telefonieren pro Monat, hat bei der Swisscom 67 Franken gekostet und bei der Diax 61 Franken. Und durch die neue Konkurrenz ist die Swisscom nachher auch gezwungen gewesen, zum Preise zu senken. Und wenn man die Preise heute anschaut, sind sie massiv tiefer als dann zumal. Also, die Liberalisierung hat vor allem im Mobilfunkbereich extrem viel genützt für die Konsumentinnen und Konsumenten.
Ja, ich würde jetzt da die Segnungen von der Konkurrenz gar nicht in Abrede stellen wollen, aber man kann natürlich auch immer schauen, welche Aspekte, welche Teile eben von der Infrastruktur oder von der Angebote sinnvollerweise liberalisiert werden. Und wenn man zum Beispiel auch etwas als Service Public definiert, kann man durchaus auch bei den Preisen natürlich schauen, weil ich denke, das billiger werden von diesen Angeboten hat natürlich auch mit der technologischen Entwicklung zu tun. Nicht nur, klar, Konkurrenz sorgt dafür, dass der Preis sich nach der Nachfrage auch entwickelt und im Angebot besteht, aber mir scheint es nicht ein notwendiger Mechanismus unbedingt zu sein.
Und eben der technologische Fortschritt ist ein wichtiger Punkt, oder? Es hat auch der Swisscom selber geholfen, sich zu transformieren. Also Liberalisierung ist eigentlich auch eine Digitalisierungsgeschichte. Das hat der Russ Schäppi das gesagt, als gutes Beispiel. Transformationsfähigkeit und der Wandelbarkeit von diesem Konzern haben eigentlich dazu geführt, dass wir aus dem PTT-Betrieb eine der führenden IT-Firmen der Schweiz hätte werden können. Und heute mache ich Swisscom einen Grossteil vom Umsatz mit Produkten, was es vor 10 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Das habe ich eine recht coole Aussage gefunden, oder eine bemerkenswerte Aussage, aber dass sich das so schnell verändert, dass man heute sehr viel Umsatz macht mit Sachen, die es vor 10 Jahren noch gar nicht gegeben hat.
Ja, das hat natürlich auch damit zu, dass die Technologien in der Zwischenzeit auch entstanden und entwickelt worden sind. Vielleicht können wir da auch noch auf meinen Text sprechen. Ich habe ja ein Interview geführt mit dem Rudolf Altheer, der über 20 Jahre als Informatiker bei der PTT und dann bei der Swisscom geschafft hat. Und der hat jetzt eben auch das mit der Liberalisierung sehr kritisch angeschaut, aber er hat zum Beispiel auch gesagt, und da gibt er natürlich dann wieder den Blick von diesen CEOs recht, dass eben damals, wo es noch PTT gegeben hat, dass man auch innerhalb von der Struktur so wie kleine Königreich gehabt hat, wo sich mega stark dagegen gewehrt haben, dass ihre Macht reduziert wird und dass das sehr ein behäbiger Monolith war. Natürlich für die Digitalisierung, die dann irgendwann angestanden ist, das eine extrem schlechte Ausgangslage. Und darum ist auch die Aufspaltung zum Beispiel eben vom Post- und vom Telekommunikationsbereich sicher ein sinnvoller Schritt gewesen und dass man mehr Dynamik im Telekommunikationsbereich reinbringt, was in den 90er Jahren in der grossen Liberalisierungswelle dann natürlich auf die Art und Weise gelöst worden ist und auch, ich würde sagen, teilweise zumindest erfolgreich war.
Ist er einer von diesen Pantoffelträger gewesen? Wissen wir das?
Ich weiss es nicht. Ich habe mit ihm per Telefon geredet, also oder per Zoom, genau. Und dort habe ich seine Füße nicht gesehen, weil er in den Füßen rumgelaufen ist. Aber er hat Leitungsfunktionen gehabt, teilweise. Und er hat sich auch ein bisschen geärgert über die Leute, die bei der PTT sich sehr akribisch an die internen rigiden Reglemente gehalten haben. Und er hat sich dann auch gefreut darüber, dass das dann nachher ein bisschen lockerer geworden ist, der Umgang mit den Vorschriften. Also im Sinne, dass man mehr Flexibilität gekriegt hat.
Und die Technologie war dann zumal ganz anders gewesen, kann ich mir vorstellen. Also er wird viel mit Mainframes zu tun haben.
Genau.
Von IBM.
Ganz genau.
Und heutzutage sieht das natürlich ganz anders aus, die Infrastruktur beim Konzern, oder?
Ja, er ist in den 70er Jahren, also 1979, hat er angefangen im elektronischen Rechenzentrum von der PTT. Das hat damals 300 bis 400 Mitarbeitende gehabt und er ist mit 2 Kollegen zuständig gewesen, den sogenannten Maschinenpark aufzubauen. Das ist eben grossteils, sind das Mainframes von IBM gewesen. Und das hat total boomt damals. Man hat dann neue Rechenzentren oder Server-Säle, wie er es genannt hat. Maschinen-Säle, besser gesagt, Entschuldigung. Hat man dann in kurzer Zeit recht viele neue Sachen müssen installieren.
Ja, und IBM ist nicht nur einer der wichtigsten oder der wichtigste Lieferant von Swisscom, sondern IBM ist schon bei der Gründung oder beim Börsengang von der Swisscom omnipräsent gewesen. Der hat mal gesehen, oder Tony Easy hat schon gesagt, ist von IBM zur Swisscom gewechselt und hat den Börsengang gemanagt und sein Hauptjob ist darin bestanden, das Unternehmen aus einem Bundesunternehmen ein privates oder ein halbprivates Unternehmen zu machen. Und er hat sehr viele Leute mitgenommen von IBM. Also ein grosser Teil von der Führungsriege von Swisscom ist zum Start von IBM gekommen. Also das ist so ein bisschen, IBM-Kultur ist so ein bisschen Swisscom übergeschwappt, kann man sagen.
Ja, das hat natürlich schon einen engen Zusammenhang gehabt, weil eben ein Grossteil von der Infrastruktur ist von IBM gekommen. Und es hat ja vor der Gründung von der Swisscom, also man gewusst hat, dass die sogenannten Value-Added Services abgespalten werden sollen, hat PTT bereits ein Unternehmen gegründet, UBN hat das geheissen. Und das ist dann international, hat man mit anderen Telcos damals zusammen geschafft. Und dort ist eben der Herr Altherr dann auch hingegangen und hat aber den Kontakt behalten zu der alten PTT, wo noch ihre Server betrieben hat und die auch weiterhin hat dort geschaut, was bei IBM läuft durch das. Also da hat schon einen engen technologischen Zusammenhang gegeben.
Und das ist noch ein lustiger Teil von dem Börsengang, wo man jetzt schon mehrfach darüber geredet hat, ist, sie sind zuerst in Zürich an die Börse gegangen und nachher ist die Delegation von Swisscom in Flieger gehockt, auf New York übergeflogen und ist dort auch noch an die Börse gegangen. Angeblich, weil das Interesse zu Amerika an dieser Swisscom so gross war.
Ja, ist natürlich immer gut, wenn man dort auch noch Geld sammeln kann, oder? Ich habe gesehen, dass du geschrieben hast, dass sie mit der Concorde geflogen sind und das dann korrigiert hast.
Genau.
Woher hast du die Information? Oder ist das eine falsche Erinnerung von einem von den CEOs? Oder woher ist das
gekommen? Ja, ist eine lustige Geschichte. Also, der Tony Reiss hat gesagt, sie sind mit der Concorde übergeflogen. Und nachher hat mir ein Sprecher von Swisscom angerufen und gesagt, das stimme ich nicht. Er sei da dabei gewesen und es sei ein ganz gewöhnlicher Linienflug gewesen.
Was ich übrigens auch noch einen interessanten Aspekt gefunden habe, ist, wenn man jetzt von der Infrastruktur auch redet, von der Swisscom. Mir hat der Herr Altherr gesagt, dass damals, wo sich das aufgespalten hat, hat es verschiedene Projekte zur Entflechtung gegeben. Und eins war natürlich auch das Intranet, wo bis 2000, wo er pensioniert war, ist immer noch nicht ganz abgeschlossen war, die Entflechtung. Und damals sind recht mit harten Bandagen auch um die Infrastruktur gekämpft worden. Also was gehört jetzt genau wem? Und es ist um Gateways ins Internet gegangen, um IP-Adressräume. Und da hat man dann schon versucht, eben möglichst einen Teil rauszulösen und mitzunehmen. Und das habe ich noch interessant gefunden, dass man eigentlich wie die bestehende Infrastruktur, die halt eben in einem Monopol aufgebaut wird, dann auch verteilen muss, wenn man so etwas aufspaltet.
Also es war ein riesen Job, wo die Beteiligten mehrheitlich Herren waren, gemacht haben, die Firma aufspalten und auf eigene Beine stellen. Und ich finde es schon bemerkenswert, wie sie nur 25 Jahre aus dem ehemaligen Bundesbetrieb tatsächlich geworden ist. Eben auch dank der Digitalisierung und dank dem technologischen Fortschritt ist das überhaupt erst möglich gewesen.
Ja, man muss noch etwas dazu sagen, das habe ich auch noch lustig gefunden. Wann war der Börsengang genau von der Swisscom?
Am 5. Oktober 1998.
Ja, und es ist zwei Jahre später, ist ja die berühmte die Umstellung, das Millennium angestanden und das ist offenbar dann innerhalb von der Organisation ein grosses Thema gewesen, dass man alle Betriebssystemkomponenten müssen untersuchen, ob sie dann den Jahreswechsel auch richtig machen können, mit sie da Entflechtung drinnen, oder? Das ist dann wie noch eine Zusatzaufgabe gewesen, wo mit dem Jahreswechsel damals
zu... Genau, ich habe mit Jens Alder darüber geredet, der dann CEO war, und er hat gesagt, sie sind schon ein bisschen nervös gewesen, und sie sind dort irgendwo zusammen in einem Räumchen gehockt, und haben gesehen, wie es in Australien hat funktioniert, und in Asien hat es funktioniert, und...
Das ist beruhigend.
Und sie hatten gleich noch ein bisschen Bammel gehabt, aber nachher ist es so in die Schweiz gegangen und es war einfach ein riesen Hoax gewesen, schlussendlich. Und fast gleichzeitig mit dem Millennium war ja nachher die grosse UMTS-Versteigerung, die in Deutschland Milliarden im Staat eingebracht hat. Und die Schweiz hat sich natürlich dann die Hände gerieben und gehofft, dass sie auch extrem viel Geld werden verdienen. Aber das war überhaupt nicht so gewesen. Das ist nachher einfach verteilt worden, ohne Bieterverfahren.
Also gratis?
Nein, nicht gratis, es hat einen Mindestbetrag gegeben.
Okay, ja, das ist halt, das sind politische Entscheidungen dann, oder? Also es ist halt wie auch bei der Infrastruktur, sind das am Schluss Entscheidungen von der Politik, was man denn da, wie genau, welche Beträge und so.
Ja, und das Interesse ist halt in der Schweiz nicht so gross gewesen wie in Deutschland. Also es ist gar nicht erst zum Bieterverfahren gekommen. In Deutschland haben sie weniger Lizenzen gehabt und mehr Interessenten. Und Swisscom war lustigerweise auch beteiligt an dem Bieterverfahren in Deutschland mit der Tochter Debitel, die sie dann hatten. Und sie haben 5 Milliarden Euro geboten, um so eine UMTS-Lizenz zu bekommen. Aber die anderen waren noch leichtsinniger, hat der Jens Alder gesagt. Also er hat zuerst ein anderes Wort gesagt und hat es nachher im Nachhinein beim Gegenlesen in leichtsinnig geändert. Ich sage jetzt nicht, was das Originalwort war. Und die anderen haben 8 Milliarden geboten und dementsprechend haben sie im Nachhinein Glück gehabt, dass sie keine Lizenz bekommen haben, weil es einfach völlig überteuert war.
Ja, Deutschland ist ja ein 10-mal grösserer Markt jetzt von der, also hat einfach 10-mal mehr Einwohner als die Schweiz, sage ich mal. Und in der Schweiz haben Swisscom, Sunrise und Orange jeweils 50 Millionen gezahlt für ihre Konzessionen.
Genau, also es war quasi ein Geschenk gewesen, wenn man so will.
Ja, ich könnte mir es nicht leisten, aber ja.
Also für eine Swisscom ist das überhaupt nicht viel Geld, auch heute nicht.
Klar, ja.
Was wir noch besprechen in dieser ganzen Liberalisierungsthematik, es hat vor ein paar Jahren schon mal einen Fusionsversuch gegeben von Sunrise und Orange dann zumal, wo nicht funktioniert hat und die WEKO hat Nein gesagt und Orange hat sich darauf aus der Schweiz zurückgezogen und Salt ist nachher gegründet worden quasi oder hat das übernommen. Und jetzt kommt sie wieder zu einer grossen, oder ist wieder zu einer grossen Fusion gekommen und das Mal ist sie genehmigt worden von der Wettbewerbskommission, und zwar Sunrise. Und UPC sind zusammengegangen. Und der Brand UPC ist mittlerweile ganz verschwunden. Die Firma heisst nur noch Sunrise. Und jetzt sind Sunrise, Salt und Swisscom, die sich da um Kunden bauen. Im Mobilfunk und teilweise im Festnetzbereich.
Ja, und dann gibt es noch ein paar kleinere Anbieter. Aber ja, das ist die Situation, dass man drei grosse hat in der Schweiz.
Im Mobilfunkbereich, ja, im Internetbereich ist es noch etwas anderes. Da gibt es nachher viele andere Provider wie IOA und Init7 und wie sie alle heissen. Und Init7 ist ja beteiligt an dem aktuellen WEKO-Case, wo es um den Ausbau des Glasfasernetz geht, wo jetzt quasi noch der finale Entscheid von der WEKO in dem berühmten Hauptverfahren steht jetzt noch aus. Und da geht es jetzt darum, wie hoch wird der Buss sein für die Swisscom, dass sie eben jahrelang, nachdem die WEKO sagt, falschen Standard ausgebaut hat. Das wird im Verlauf von diesem Jahr noch erwartet.
Ja, das ist der Stand der Dinge eigentlich. Jetzt sind wir 25 Jahre durch Geschichte gereist.
Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist die ganz alte Geschichte von der Swisscom. Eigentlich geht die bis zum Sonderbundskrieg zurück. Und wir haben das bei uns auf der Website aufgelistet, wie es 1848 eigentlich losgeht. Und das kann man bei uns nachlesen auf insideit.ch. Und auch die anderen Geschichten, die wir jetzt erwähnt haben und darüber geredet haben, sind dort verlinkt und kann man sich noch vertieft darüber informieren. Danke für die Diskussion, Tom. Spannend gewesen.
Merci auch.
Und euch danke vielmals für das Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion@inside-it.ch. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Orange Business, Ihrem Experten für Next Generation Konnektivität, Cloud und Cybersecurity. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals für das Zuhören.